Der für heute ausgesuchte Text der evangelischen Predigtextordnung ist, soweit ich das übersehe, neu. Also in den letzten 40 Jahren nicht dran gewesen. Steht im ersten Buch Mose, Kapitel 15, die Verse 1 bis 6. Vielleicht kennt den mancher noch aus dem Kindergottesdienst. Nach diesen Ereignissen erging ein Wort Jahwes an Abraham im Gesicht. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild, dein Lohn wird sehr groß sein. Und Abraham sagte, Herr Jahwe, was gibst du mir? Muss ich doch kinderlos dahin gehen? Und der Sohn Meseks, Eliezer, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und Abraham sagte, siehe, du hast mir keinen Nachkommen gegeben. Und sieh doch, ein Sohn meines Hauses wird mich beerben. Da ging ein Wort Jahwes an ihn. Nicht wird der dich beerben, sondern der aus deinem Leib hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus ins Freie und sagte, sieh zum Himmel auf und zähle die Sterne, ob du sie zählen kannst. Und er sagte zu ihm, so soll dein Same sein. Und er glaubte Jahwe, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit an. Abraham wurde von Gott gerufen, in ein anderes Land zu ziehen. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. So lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 12, in den ersten beiden Versen. Ja, das war ein Wagnis aufzubrechen. Aber Gott hat dieses Wagnis durch seine Verheißungen unterfüttert. Mit einer solchen Verheißung ließ es sich aufbrechen. So ähnlich ist es ja auch mit uns, wenn wir Christen werden oder uns als Christen für Jesus ins Zeug legen. Das ist ein Wagnis. Und dann wollen wir auch gern wissen, dass Jesus uns beisteht. Und nun ist es so, wir haben alles auf eine Karte gesetzt und haben den Eindruck, Gott ist mit uns auf dem Weg. Wir merken das. Ein Bibelwort gibt uns einen Halt. Mein Taufspruch heißt, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Verzagtheit, sondern einen Geist der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit. Ich weiß, dieser Vers ist keine Wundertüte, aber daran kann ich mich schon halten. Auch ein beliebter Vers ist Josua 1, Vers 9. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Und jetzt können wir mal überlegen, welcher Bibelvers vielleicht eine besondere Rolle in unserem Leben spielt und schon eine Weile begleitet, ein Halt ist in den Herausforderungen des Lebens. Bei Abraham, ich will dich zu einem großen Volk machen. Das ist eine Perspektive. Und manchmal legt ja Gott nach, eine Predigt, oder ein Text, den wir lesen, der geht so mit uns. Manchmal nur ein kurzes Wort, das jemand zu uns sagt. Oder du hast so einen gewissen Eindruck gewonnen, so wie Abraham. Gewinnt in einem Gesicht den Eindruck, Gott sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Wie wohl hat uns dieses Wort selbst schon getan, dass jemand zu uns gesagt hat, dass Gott letztlich zu uns gesagt hat, fürchte dich nicht. Mancher könnte dazu eine ganze Geschichte erzählen. An Abraham erging dieses Wort in einem Gesicht. Das hat er so gesehen. Und du hast es auch schon so gesehen, dass Gott für dich ist. Und wie? Schöne Worte. Aber dann gibt es Momente, da hat man den Eindruck, so eine Worte, die sind ganz schön fett. Auf der einen Seite hat Gott uns so ein Urvertrauen zu sich geschenkt, oder es hat sich so nach und nach aus unserem ursprünglichen, vielleicht sogar Urmisstrauen entwickelt. Wir sind ganz gewiss, es muss gut ausgehen. Das ist so jetzt der Standard unseres Denkens und Fühlens und Glaubens. Es muss gut ausgehen. Aber dieses Mal ist das anders. Fürchte dich nicht. Auf unserem Weg liegt quer über die Straße so ein riesiger Felsen. Vielleicht ein Sattelzug, der so sich quergelegt hat an so einer Gebirgsstraße. Da kommst du nicht vorbei. Es geht nicht weiter. So geht es nicht weiter. Das ist unsere Situation. Der Glaube, dass es gut werden kann, der ist zutiefst erschüttert. Abraham kann sich diese Verheißung vom großen Volk gar nicht mehr denken. Wie soll das gehen? Er hat ja nicht mal einen Sohn. Diesen Sohn hast du, Gott, mir bisher versagt. Und auf die freundliche Zusage Gottes, fürchte dich nicht, kommt von Abraham eine ganz massive Klage. Wir denken vielleicht, hätte Gott bloß nichts gesagt, dann wäre in Abraham nichts hochgekocht. Aber nun sagt er auch noch, fürchte dich nicht. Kinderlos dahin zu scheiden, das war für Abraham nicht denkbar. Und was unternehmen nicht Menschen alles, wenn es mit einem Kind nichts wird? Fallen uns viele Sachen ein. Manchmal heißt es dann auch, da ist er Vater geworden, sie aber nicht Mutter. Die Geschichte kommt ja hier auch gleich danach. Die Beispiele können aber auch ganz anderer Art sein. Was mache ich zum Beispiel, wenn ich einen Menschen begehre, aber er verschmäht mich? Hatten viele in ihrer Pubertät erlebt. Sie wollten die eine oder den einen, aber der guckte nicht, sie guckte nicht zu mir. Oder was, wenn einer meiner nächsten lieben Menschen schwer erkrankt? Ich denke an Menschen, mit denen ich in den letzten Wochen zu tun hatte, die überraschend schwer krank geworden sind und manchmal so binnen einer Woche davon erfahren haben, dass sie schwer krank sind. Oder vielleicht sagt sich jemand, das bin ich selbst. Ich bin auch krank. Da haben wir die Sache immer so gesehen, dass uns das nicht passiert. Bei uns ging es doch immer gut. Müsste doch auch weiter so gehen. Das hatte ich doch noch nie, sagt mancher zu seinem Arzt. Ach, das kann nicht sein, das hatte ich noch nie. Aber nun doch. Und nun? Ist es da nicht naheliegend, das Gott zu klagen? Mit dem Bibelwort in den Bibelgesprächen der vergangenen Woche, in dem es heißt, ist demnächst auch hier Predigttext, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kam ich auch auf den Gedanken, wenn das so ist, dass wir werden sollen wie die Kinder, dann sollen wir hinter alles, was wir geworden sind und alles, was wir haben, zurücktreten. Hinter alles, was wir geworden sind. Auf einmal spielt das alles gar keine Rolle mehr, was du oder ich, was wir geworden sind. Wie viele Patienten im Wartezimmer werden aufgerufen mit, Herr Professor, Doktor, da staunt man erstmal, was die alles so sind, die da sitzen. Und dann schleppen sie sich ins Sprechzimmer. Es ist richtig. dass die Würde nicht mit Füßen getreten wird und die Schwester nicht sagt, na Opa, nun komm mal langsam, sondern dass sie ihn so nennt, was er ist. Was aber bedeutet das Gewordensein in diesem Moment schwerster Erkrankung? Oder was bedeutet all meine Habe? Unser Auto steht kaputt auf der Urlaubsinsel Bornholm. Ich habe mich gefragt, wie wäre es, wenn wir kein Auto hätten? Fahrradfahren haben wir in letzter Zeit viel geübt. Haben uns auch ein Auto geborgt. Fahrradfahren kann man auch nicht an jeden Ort. Ich habe so überlegt, wenn Bibelstunde ist in Bolzenburg, wann ich da losfahren muss und wann ich wieder da bin. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so als hätte ich gar kein Auto, hatte doch auch mal früher gar kein Auto. Aber es sind doch die Momente, in denen ich denke, so hätte ich mir Nachfolge Jesu nicht vorgestellt. Zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit der Bahn, geborgt oder wie auch immer. Ich hatte es so gesehen, mit dem Auto wäre das ganz normal und auch bequem. Welches schöne Spielzeug entbehrst du gerade? Kaputt gegangen, verloren gegangen, gestohlen worden oder wie auch immer. Und gegenüber schwerer Krankheit sind das ja nur harmlose Beispiele. Also wenn ich da im Krankenhaus liege und mein Bettnachbar erzählt mir, was er hat, dann sage ich mir auch, was ist dein Auto auf Bornholm? Ist das die Zeit, es Gott zu klagen, so wie Kinderlosigkeit und Krankheit? Es ist so eine Spannung zwischen Gottes Zuspruch und der augenblicklich wahrgenommenen Realität. Gott spricht zu Abraham, der denkt, dass ihn sein Sklave beerben wird. Wäre ja auch möglich, dass ein Sklave einen beerbt. Aber das ist nicht der Sohn, der die Sache des Vaters in die Zukunft weiterführt. Aber Gott weist die Einwendung Abrahams zurück. Dich wird nicht der Knecht beerben, sondern der, der aus deinem Leib hervorgeht. Das heißt, die Verheißung bleibt immer noch bestehen, auch wenn augenblicklich alles dagegen spricht. Das können wir jetzt auch auf ganz andere Fälle, die wir vor Augen haben, beziehen. Und Gott führte Abraham ins Freie. Ich weiß noch, wie ich mal eine Diagnose bekam und unbedingt diese Praxis verlassen musste und einfach vor die Tür treten musste, ins Freie treten, um einfach durchzuatmen. Manchmal sind dann die Gegebenheiten einfach zu eng, die schnüren einem die Luft ab. Gott führte Abraham ins Freie und dann zeigt er ihm die Sterne. Guck mal, Sterne. Weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Wir haben es vorhin gehört, gesungen. Wer hat sich denn gefreut, dass wir das gesungen haben? Na, doch ein paar, siehst du? Also wir haben das früher oft gesungen, als wir Kinder waren. Und jetzt schon so lange nicht mehr. Heute. Danke, dass ihr das für uns gespielt und gesungen habt. Weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem weiten Himmelszelt? Abraham soll sie nicht zählen. Aber wer so in stadtloser Gegend bei wolkenlosem Nachthimmel nach oben schaut, der weiß um die uns erschlagene Zahl der Sterne. Manchmal so am Urlaubsort. Ich weiß noch, am Schluchsee. Ein total klarer Sternenhimmel und voll der Himmel voller Sterne. Ihre Zahl beeindruckt. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 16. Und es geht nicht so um das Wann und um das Wie, sondern um das Staunen darüber, was Gott tut. Da, wo wir wegen der Realität wie wir es nennen, Realität. Über die Zusagen und Verheißungen Gottes stolpern oder den Kolbenfresser haben, da schlägt Gott mit dem Sternenhimmel eine Seite seines Exposés auf. Das ist seine Visitenkarte, guck mal. Hab ich gemacht. Und jetzt darf Abraham vom Sternenhimmel auf seine Nachkommen schließen. Abraham teilt den Himmel nicht in Quadrate und zählt dann die Sterne aus, sondern er vertraut Gott. Er staunt und vertraut Gott. Und das ist die häufigste Aussage über Abraham. Also davon abgesehen, dass er sich aufmachte und so, aber dass er Gott vertraute, dass er Gott glaubte, er glaubte Gott. Und daran erinnert man sich auch noch in neutestamentlicher Zeit und bis heute. Da heißt es dann in einer anderen herausfordernden Geschichte, oder über eine andere herausfordernde Geschichte, steht im ersten Buch Mose noch ein Stück weiter hinten. Als er dann diesen Sohn bekam und diesen Sohn opfern sollte, das greift der Hebräerbrief auf, wo es heißt, durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht ward, und gab dahin den einzigen Sohn, obwohl er schon die Verheißung empfangen hatte und ihm gesagt war, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht heißen. Er dachte, Gott kann auch wohl von den Toten erwecken, daher er ihn auch als Zeichen des Zukünftigen wiederbekam. Also da wird uns im Hebräerbrief erzählt, dass Isaak eine Hoffnung hatte durch die Auferstehung. Und ich finde das gar nicht so unwesentlich, dass bei manchen Dingen, wo wir sagen, das habe ich mir anders gedacht, das habe ich anders gesehen, und jetzt kommt es so, dass es diese Hoffnung der Auferstehung auf jeden Fall immer am Ende gibt. Zu Gottes Machttaten gehört eben auch die Wiederherstellung, und das auch in unserer Zeit, dass jemand, der dachte, jetzt geht es den Bach runter, jetzt geht es zu Ende, auf einmal wieder merkt, Gott stellt wieder her. Ich habe diese Schiefertafel jetzt aus Versehen vergessen, nicht dran gedacht heute Morgen, die an unserem Schuppen hängt. Da steht drauf, Wiederherstellung 2018. Das war mal so ein Zuspruch, den mir jemand sagte. Und dann hat Dagmar das auf eine Schiefertafel geschrieben. Und die hängt da immer noch an unserem Carport. Ist auch schön, wenn etwas wiederhergestellt wird, wo wir dachten, das geht den Bach runter. Wenn du den Zuspruch Gottes in deinem Leben schwinden siehst, dann lass dir von Gott seine Möglichkeiten zeigen, so wie Abraham, und vertraue Gott. Amen.